Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD zieht mit Peer Steinbrück an der Spitze in die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Auf dem Parteitag in Hannover kürten die Delegierten den 65-Jährigen offiziell zum Kanzlerkandidaten mit gut 93% der Stimmen. Steinbrück schwor seine Partei auf einen Machtwechsel ein. Er setze auf Rot-Grün und stehe für eine große Koalition nicht zur Verfügung. Die Bundestagswahl erklärte Steinbrück zur Richtungsentscheidung für mehr soziale Gerechtigkeit.
Die Erwartungen waren hoch. Der Kandidat muss nach dem missglückten Start überzeugen. Auftritt mit Parteispitze, die Botschaft Geschlossenheit. Die Riege der Ehemaligen und die Familie sind gekommen, um seine Kandidatur demonstrativ zu unterstützen. Knapp 2 Stunden dauert die Bewerbungsrede, ein umfänglicher Parforce-Ritt durch alle Politikfelder. Ausführlich widmet er sich vor allem den Themen, die nicht zu seinem Standardrepertoire gehören. Wohnen, Energie, Frauen, vor allem aber soziale Gerechtigkeit.
Ich sage denjenigen, die in den Penthouse-Wohnungen eher leben, auf Dauer könnt ihr nur so weit in Ruhe leben, wie der Hausfrieden auch in den mittleren Etagen gilt und vom Untergeschoss es einen Fahrstuhl zum Aufstieg gibt. Erst dann ist dieses Gebäude intakt.
Klar benennt er die Differenzen zur Union, vom Betreuungsgeld bis zur Finanzmarktregulierung, und gönnt sich auch einen Seitenhieb auf die Regierung Merkel.
Frau Merkel sagt, sie führt die beste und erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Selten so gelacht.
Für kurze Unruhe sorgt diese Greenpeace-Einlage, doch den Kandidaten irritiert das offensichtlich nicht. In einem sehr persönlichen Teil seiner Rede lässt er auch die kritische Debatte um seine Nebeneinkünfte nicht unerwähnt und bedankt sich für die Solidarität seiner Partei. Er weiß, er braucht allen Rückhalt für seine Kandidatur.
Ich kann und will euch versprechen, ich will mit eurer Hilfe und den Stimmen der Wählerinnen und Wähler Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.
Unter anhaltendem Beifall wiederholt er seine Absage an die Große Koalition. Peer Steinbrück will die Bundestagswahl zur Richtungsentscheidung machen, die SPD als klare Alternative zur Union. Der SPD-Kanzlerkandidat setzt auf Rot-Grün.
Zur Nominierung von Peer Steinbrück jetzt live aus Hannover, mein Kollege Ulrich Deppendorf.
Die SPD hat in Hannover Geschlossenheit gezeigt, sich voll hinter ihren Kanzlerkandidaten gestellt. 93,45% für ihn ein respektables Ergebnis. Peer Steinbrück ist der Partei heute dafür auch weit entgegengekommen. Er hat den Hauptteil seiner Rede der Frage der sozialen Gerechtigkeit gewidmet und nur sehr wenig über sein bisheriges Kerngebiet, die Finanzpolitik, geredet. Die SPD und Steinbrück wissen, wohl nur mit sozialen Themen können beide gegen Angela Merkel punkten. Und bei den sozialen Fragen hatte Steinbrück bislang Nachholbedarf. Nun kommt es für den frisch Gekürten darauf an, diesen Wandel auf Dauer glaubhaft zu vertreten. Neu sein Plan, den Posten einer Staatsministerin für Gleichstellungsfragen im Bundeskanzleramt einzurichten und ein neues Energieministerium zu schaffen. Die erste Bewährungsprobe für den Kandidaten wird nun die Landtagswahl in Niedersachsen am 20. Januar sein. Aus Hannover zurück zu Jan Hofer.
Mehr zu Steinbrücks Kandidatenkür finden Sie auf tagesschau.de, darunter ein umfangreiches Porträt des jetzt offiziellen SPD-Spitzenkandidaten. Bundesfinanzminister Schäuble hat einem rentenpolitischen Vorhaben seiner Partei eine Absage erteilt. Es geht um die vom CDU-Parteitag beschlossene finanzielle Besserstellung älterer Mütter. Er sehe im Haushalt 2013 keinen Spielraum, sagte Schäuble der Bild am Sonntag. Zur Begründung verwies er auf Ziele, die sich die Koalition zur Haushaltssanierung gesteckt habe. Zudem müssten die Belastungen durch die Griechenlandhilfe aufgefangen werden.
Der griechische Regierungschef Samaras berät heute in München mit Bayerns Ministerpräsident Seehofer über die Euro-Schuldenkrise. Nach seiner Ankunft trug sich Samaras zunächst ins Gästebuch der bayerischen Staatsregierung ein. Seehofer lobte den Reformkurs der Regierung in Athen. Das deutsch-griechische Verhältnis war in den vergangenen Monaten auch durch Aussagen mehrerer CSU-Politiker belastet worden. Sie hatten scharfe Kritik an Griechenland geübt und weitere Finanzhilfen abgelehnt.
Italiens Ministerpräsident Monti, der sein Land aus der Schuldenkrise führen wollte, hat seinen Rücktritt angekündigt. Grund: die Mitte-Rechts-Partei von Ex-Regierungschef Berlusconi will ihn nicht weiter unterstützen. Nun könnte in Italien bereits im Februar neu gewählt werden. Der Finanzfachmann Monti hatte sein Amt Ende 2011 übernommen. Seine Regierung setzt sich ausschließlich aus Parteilosen zusammen und wurde bislang von der Parlamentsmehrheit gestützt.
Es war so geplant. In der vergangenen Nacht von Samstag auf Sonntag, als die Börsen geschlossen und die Finanzmakler im Wochenende waren, wollte Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano von Ministerpräsident Mario Monti wissen, wie er politisch weitermachen will, ohne Mehrheit im Parlament. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte Napolitano auf Druck der Finanzmärkte Mario Monti ins Amt gehoben. Gestern Nacht kündigte Monti seinen Rücktritt an. Seither schweigen beide. Aber einer redete beim Training seines Fußballclubs AC Mailand. Berlusconi erklärte, finanziell und wirtschaftlich habe Monti Italien geschadet. Seine Partei werde ihn nicht weiter im Parlament unterstützen. Es ist nur gerecht, dass die Italiener wieder eine Führung bekommen, die anders ist als die Regierung der Technokraten, die sich in der Praxis einem von Deutschland geprägten Europa unterworfen haben. Das Stabilitätsgesetz aber wollen alle Parteien noch in den kommenden Tagen verabschieden. Das Wahlvolk ist gespalten. Es gibt im Moment keinen anderen italienischen Politiker, der für Seriosität steht, außer Monti. Was, Monti tritt zurück, das wurde aber Zeit, er hat uns finanziell fast ausgezogen. Jetzt wartet Italien gespannt auf die Reaktion der Märkte morgen früh. Beim Monti-Sturz setzt Berlusconi auf volles Risiko und will mit dem wachsenden Euro-Verdruss in Italien auf Stimmenfang gehen. Kein gutes Signal aus Rom.
In Ägypten hat die Opposition für Dienstag zu Massenprotesten gegen das umstrittene Verfassungsreferendum aufgerufen, ungeachtet neuer Zugeständnisse von Präsident Morsi. Er hatte gestern seine Sondervollmachten, mit denen er sich über die Justiz erhob, zurückgenommen. Eine Verschiebung des umstrittenen Referendums über einen islamistisch geprägten Verfassungsentwurf, wie von der Opposition gefordert, zeichnet sich nach wie vor nicht ab.
Betonblöcke gegen die Wut der Morsi-Gegner. Am Präsidentenpalast bereiten sich die Sicherheitskräfte den ganzen Tag über auf einen großen Ansturm vor. Es soll den Demonstranten nicht noch einmal gelingen, die Pufferzone vor dem Palast zu stürmen. Für Morsis Gegner ist der Versuch des Präsidenten gescheitert, die Verfassungskrise ohne die relevanten Oppositionsparteien zu lösen. Der dafür eigens eingerichtete nationale Dialog verdient aus ihrer Sicht den Namen nicht. Denn dabei sind praktisch nur Islamisten und Befürworter des derzeitigen Verfassungsentwurfs. Der Islamist Mohammed Selim al-Awa verkündet gestern Nacht das Ergebnis. Das Referendum soll am 15. Dezember stattfinden. Falls die Wähler mit Nein stimmen, wird der Präsident eine neue verfassungsgebende Versammlung wählen lassen. Weiterhin, so al-Awa, gibt der Präsident Sondervollmachten auf, die ihn über das Gesetz gestellt haben. Letzteres ist für die Morsi-Gegner ein schlechter Versuch, vom eigentlichen Problem abzulenken. Sie fordern einen ganz neuen Verfassungsentwurf. Es ist nicht in Ordnung, dass eine Gruppe allein bestimmt, was in der Verfassung steht. Das Referendum ist illegal. Es wird kein Referendum geben. Morsi muss weg. Weitere friedliche Demonstrationen sollen folgen, um eine Abstimmung über die Verfassung am 15. Dezember doch noch zu verhindern.
Auf der anderen Seite wollen die Islamisten das Referendum durchziehen, weil sie mit einer Mehrheit rechnen können. Denn sehr viele Ägypter sind religiös konservativ, haben mit der Scharia in der Verfassung ohnehin kein Problem und denken derzeit weniger an Bürgerrechte, sondern wie sie die nächste Mahlzeit auf den Tisch bekommen.
In Rumänien ist heute ein neues Parlament gewählt worden. Mehr als 18 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Soeben gemeldete Nachwahlbefragungen deuten auf einen klaren Sieg der regierenden Sozialliberalen Union von Ministerpräsident Ponta hin. Ponta hatte sich im Sommer einen Machtkampf mit Präsident Basescu geliefert, als er versuchte, ihn vom Amt entheben zu lassen. Deshalb ist fraglich, ob Basescu Ponta erneut mit der Regierungsbildung beauftragen würde. Bahnfahren ist wieder teurer geworden. Mit der heutigen Umstellung auf den Winterfahrplan hat die Deutsche Bahn die Preise im Nah- und Fernverkehr erhöht. Zugtickets kosten im Schnitt 2,8% mehr. Auch die Bahncard und manche Spezialangebote werden teurer. Auf den Winter sieht sich die Bahn trotz fehlender Reservezüge gut vorbereitet.
35 Minuten Warmlaufen auf dem Bahnsteig, bis der Zug nach Amsterdam am Berliner Hauptbahnhof ankommt. Es ist Winter, bei der Bahn heißt das Fahrplanwechsel, Preiserhöhung und auch verspätete Züge.
Bahnfahrt im Winter ist, glaube ich, nicht so doller.
Ja, ich bin gerade ziemlich genervt, weil wir jetzt hier über eine halbe Stunde rumstehen und warten in der Kälte.
Die Alternative mit Bussen soll ja kommen. Also die Bahn wird sich, denke ich, mal umgucken müssen.
Pünktlich zum Fahrplanwechsel hat die Bahn die Preise erhöht. Zum 6. Mal in Folge, kurz vor Weihnachten. So kostet eine einfache Fahrt zweiter Klasse von Hamburg nach München statt 135 jetzt 139 Euro. Von Frankfurt am Main nach Berlin zahlt man statt 118 120 Euro.
Preiserhöhungen machen niemand Spaß. Auch uns freut die Preiserhöhung nicht. Wir haben es allerdings mit höheren Kosten zu tun, vor allen Dingen für Energie, aber auch Personalkosten sind gestiegen. Und einen Teil dieser höheren Kosten müssen wir über die Preise weitergeben.
Höhere Preise müssten sich auch in verbesserter Leistung widerspiegeln, kritisieren Fahrgastverbände. Solange die Bahn die Verspätungen nicht im Griff habe, könne sie nicht mehr Geld verlangen. Verspätungen müssen Reisende allerdings einplanen. Wegen des Winterwetters drosselt die Bahn die Geschwindigkeit im Fernverkehr. Allein dadurch kommen die Züge bis zu 30 Minuten später.
Auch die Reisenden am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main haben heute die Folgen des Winterwetters zu spüren bekommen. Mehr als 350 Flüge wurden gestrichen. Für das Enteisen der Flugzeuge waren hunderte Helfer im Einsatz. Bundesweit gab es auch zahlreiche Verkehrsunfälle durch Glätte und Schneetreiben. Allein in Nordrhein-Westfalen krachte es mehrere hundert Mal auf den Straßen. Mindestens 30 Menschen wurden dabei verletzt.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Verfolger Leverkusen wichtige Punkte auf Spitzenreiter Bayern München verloren. Die Werkself unterlag Hannover mit 2:3. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Mönchengladbach gegen Mainz mit 2:0. Für die Borussia trafen Mike Hanke und Juan Arango. In der Tabelle hat Bayern München jetzt schon 11 Punkte Vorsprung auf Leverkusen, dahinter Meister Dortmund. Frankfurt und Schalke haben die Plätze getauscht, Hamburg springt auf Rang 7, Freiburg auf 9. Hannover führt jetzt die untere Hälfte an, Mainz fällt von Platz 6 auf 11. Zwischen Düsseldorf und dem Relegationsplatz mit Hoffenheim liegen bereits 6 Punkte. Schlechter sind nur noch Augsburg und Schlusslicht Greuther Fürth.
Viktoria Rebensburg verpasst beim Riesenslalom in St. Moritz um 800stel den Sieg. Die Oberbayerin landet nach Rang 3 im ersten Lauf, am Ende auf dem zweiten Platz, hinter der Slowenin Tina Maase. Maria Höfelriesch aus Garmisch-Partenkirchen wird Neunte. Bei den Männern holt Stefan Luitz beim Riesenslalom in Val d'Isère den zweiten Platz. Das beste deutsche Ergebnis seit 1993. Im zweiten Lauf macht der 20-Jährige 23 Ränge gut. Felix Neureuther landet auf Rang 4.
Zwei deutsche Skispringer auf dem Podest. Besser als Richard Freitag und Andreas Wellinger war nur der Österreicher Andreas Kofler. Beim Weltcup-Springen im russischen Sotschi freute sich Bundestrainer Schuster über 5 DSV-Adler unter den besten 10. Richard Freitag sicherte sich mit Sprüngen auf 100 und 102,5 Meter Rang 2 und setzte sich damit knapp vor seinem Teamkollegen Andreas Wellinger durch. Der 17-Jährige zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Podium. Und Severin Freund bleibt nach Rang 5 Weltcup-Spitzenreiter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. Dezember.
Ein kräftiges Tief zieht von Norddeutschland nach Tschechien. Es sorgt auf den Bergen für größere Mengen Neuschnee und viel Wind. Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen vor starkem Schneefall und Verwehungen herausgegeben. In der Nacht im Süden und im Bergland noch länger anhaltende Schneefälle. Auch sonst viele Wolken und Schauer. Unterhalb etwa 300 Meter oft Regen oder Schneeregen. Im Nordwesten vereinzelt Gewitter. Vielerorts muss mit glatten Straßen gerechnet werden. Morgen in der Nordwesthälfte ein paar Wolkenlücken. Sonst bleibt es meist bedeckt. Zeitweise fällt Schnee. In tiefen Lagen auch noch Regen. Heute Nacht zum Teil stürmischer. Auf den höchsten Berggipfeln auch orkanartige Böen. Morgen noch mäßiger bis frischer Wind. Die Tiefstwerte plus 4 Grad auf Borkum und minus 4 im Bayerischen Wald und an den Alpen. Dort werden morgen minus 2 Grad erreicht, ganz im Westen stellenweise bis plus 5 Grad. Am Dienstag gibt es vor allem in der Südosthälfte Schneefälle und Glätte, sonst auch Auflockerungen. Am Mittwoch neben Wolken und örtlichem Schnee zum Teil freundlich. Donnerstag teils Sonne, teils Wolken oder Nebel und meist trocken.
Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr. Karin Mioska informiert Sie über die Kandidatenkür von Peer Steinbrück und hat außerdem ausführliche Spielberichte von der Fußball-Bundesliga im Programm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.